Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Regisseur Andres Feil. Guten Tag, Herr Feil.
Hallo, Frau Schäfer.
Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig tritt vor die Presse. Jetzt, sie will bekannt geben, dass sie wegen einer Krebserkrankung den SPD-Vorsitz niederlegt, den sie ja kommissarisch innehat. Es ist, glaube ich, ein schwerer Gang für Sie persönlich jetzt, nehme ich an. Ich weiß es nicht, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie diese Nachricht gehört haben?
Also erstmal größter Respekt. Also auch wie offen sie mit der Brustkrebserkrankung umgeht, dass sie das so klar benennt und auch die Grenzen und Chancen dieser Krankheit ja mit anführt, dass sie hofft, dass sie weiter ihr Amt als Ministerpräsidentin ausführen kann. Also von daher hat mich das sehr berührt und ich finde, das ist großartig, so öffentlich mit der eigenen Erkrankung umzugehen.
Und meinen Sie, dass das Auswirkungen haben wird auf die Bundespolitik, auf die SPD im Bund?
Also ich finde es jetzt gerade in dem Moment, bevor sie das überhaupt öffentlich bekannt gegeben hat, zu früh jetzt schon wieder zu spekulieren, was bedeutet das. Erstmal Respekt für Frau Schwesig.
Finde ich gut, kann ich gerne mitgehen. So, dann lassen Sie uns über einen Mann sprechen, der sozusagen im Gefecht steht im Moment. Das ist der Finanzminister, das ist Olaf Scholz. Um 10 Uhr hat er begonnen, seine Pläne fürs kommende Jahr im Parlament vorzustellen, finanzieller Art natürlich. Und das ist gleich unser erstes Thema. Der Bundestag beschäftigt sich mit dem Haushalt jetzt seit heute Vormittag. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat seine Pläne im Parlament vorgestellt. Und das ist ja in diesem Jahr ein bisschen knifflig, denn die Kosten, die wegen des Klimaschutzgesetzes anfallen werden, die konnte Scholz noch nicht aufnehmen in seine Pläne. Denn die Bundesregierung will ja erst am 20. September ihr großes Klimaschutzgesetz vorlegen. Aber Scholz möchte auf jeden Fall, das ist schon mal klar, die schwarze Null halten. Wir wollen ihn hier mal hören. Da redet er jetzt nicht so sehr über die schwarze Null, sondern mehr über das Thema Zusammenhalt.
Die eine große wichtige Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass in einer Welt, die immer schwieriger wird, der Zusammenhalt unserer Gesellschaft auch zukünftig funktioniert. Wie sehr das notwendig ist, können wir an all den Verwerfungen merken, die gegenwärtig überall zu beobachten sind. Ich will nur das, was jeden Tag ein anderes Parlament bewegt, erwähnen. Der Brexit und die Entscheidung, die die britische Bevölkerung in dieser Hinsicht getroffen hat, es war eine Sorge vor der Zukunft, die zu der aus unserer Sicht bedauerlichen und falschen Entscheidung geführt hat, die EU zu verlassen. Aber es ist auf alle Fälle ein Zeichen, dass eine Gesellschaft, die nicht zusammenhält, auch nicht sicher sein kann, wie sie ihre Zukunft bewältigen soll. Zusammenhalt ist die wichtigste Aufgabe für die Zukunft.
Das sagt also Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister. Herr Feil, die Frage ist, wenn man den Zusammenhalt stärken will in der Zukunft, macht es dann Sinn, tatsächlich so viel Fokus auf diese schwarze Null zu legen?
Also ich glaube, dass die Aufgaben viel zu groß sind und dass das Festhalten am Sparen im Moment kontraindiziert ist. Einfach deshalb, weil jeder Euro, den wir jetzt ganz konkret in Klimaschutzmaßnahmen investieren, uns in 10 Jahren 5 oder 10 Euro ersparen wird. Das heißt, es sind sozusagen diese schwarze Null Versteckschulden, die später sehr, sehr viel höher sein werden. Und es gibt ja ganz konkrete Möglichkeiten, sich im Moment sehr, sehr günstig Geld am Kapitalmarkt zu holen. Es gibt gerade vor kurzem eine Bundesanleihe, knapp 1 Milliarde mit einem Negativzins, mit einer Negativrendite von 0,1%. Also ganz faktisch, wenn Herr Scholz sich am Kapitalmarkt 1 Milliarde holt, verdient er 1 Million im Jahr daran. Das heißt, es wäre durchaus möglich, da sehr, sehr viel mehr zu investieren, den Haushalt sogar mehr oder weniger neutral, also über eine andere Bank das zu organisieren, dann geht es am Haushalt vorbei, dann haben wir de facto immer noch die schwarze Null. Aber wir brauchen, können, sollen, müssen, ich glaube 40, 50 Milliarden mindestens, sollten wir investieren und in ganz konkrete Projekte, die jetzt nötig sind. Also ich sage mal 2 Beispiele, CO2-Extraktion. Im Moment kostet die Tonne 500 Euro noch, wenn wir CO2 aus der Luft rausholen. Wenn wir da richtig investieren, da in Serie gehen würden, wenn Deutschland Vorreiter würde in dieser Technik, würden wir auf den Preis kommen, sagen wir in 5 Jahren, Wissenschaftler sagen von 180, 150 oder gar 100 Euro. Wenn wir das mit einer CO2-Steuer ausgleichen, haben wir die Möglichkeit, tatsächlich einen großen Schritt nach vorne zu gehen, dass wir nicht nur sagen, wir senken Emissionen, sondern parallel holen wir CO2 aus der Atmosphäre und Deutschland wird Weltmarktführer da drin, nicht die Chinesen, nicht die Amerikaner. All das wäre möglich und ich glaube, es braucht nur Mut. Die Möglichkeiten sind da, die Wissenschaft ist längst so weit. Und dieses Klein-Klein und hier etwas und da etwas, das hat 20 Jahre, wenn man jetzt zurückguckt, 2000 bis 2019, haben wir es eben nicht geschafft, die Klimaschutzziele zu erreichen. Wir liegen weit drunter.
Wir haben es vielleicht nicht ernst genug genommen insgesamt.
Ja, und deswegen wird jetzt liegen wir Zeit, dass wir es ernst nehmen.
Jetzt wissen wir genau, dass wir es ernst nehmen müssen. Und das, was Sie sagen, wird ja auch von vielen Experten durchaus unterstützt. In Zeiten sehr niedriger Zinsen und auch nachlassender Konjunktur sei es Unsinn, wird gesagt, an dieser Sparpolitik, an dieser schwarzen Null festzuhalten.
Ich sage es mal ganz faktisch. Wir haben ein erwartetes Wirtschaftswachstum ungefähr von 1% statt vorher 2 oder 2,5. Wenn wir 1,5% zulegen wollen, müssen wir diese 1,5% vom Bruttosozialprodukt investieren. Das sind eben genau ungefähr 40 bis 60 Milliarden. Das wäre möglich. Das wäre ein Wachstumsschub. Das wäre ein indirektes Konjunkturprogramm. Und das sagen im Prinzip jetzt nicht irgendwelche linken Ökonomen, sondern das geht auch aus dem Deutschen Institut für Wirtschaft.
Absolut. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Das ist der Marcel Fratscher, der es heute auch gesagt hat. Eben genau. Bei niedrigen Zinsen, bei nachlassender Konjunktur sei die schwarze Null ökonomischer Unsinn. Jetzt halten aber trotzdem die Politiker der Großen Koalition daran fest. Olaf Scholz, aber auch die Union ist ja doch der Meinung, dass diese schwarze Null eben gehalten werden soll. Warum, denken Sie, ist da so ein Beharrungsvermögen zu beobachten?
Also ich glaube, das ist eine falsche konservative Tendenz. Am Festhalten, so hatten wir es doch immer schon. Wir müssen unbedingt diese schwarze Null, also wie das Kaninchen vor der Schlange, wenn wir davon abweichen, Dammbruch. Dann kommen alle und wollen an allen Ressorts mehr Geld, dann ist es nicht nur Klima, wenn wir irgendwo den Damm aufreißen. Und ich glaube, wenn man ganz gezielt vermittelt, wofür, welche Zukunftsinvestitionen damit getätigt werden, wenn man einen Zukunftsinvestitionsfonds auflegt, es definiert und jedem erklären kann, wie dieses Geld investiert wird und dass dieses Geld uns in den nächsten 10 Jahren das Hundertfache möglicherweise ersparen wird, dann ist es vermittelbar. Dann ist es sinnvoll und dann zeigt es, das Sinnvolle ist auch notwendig.
Und wie ist es mit der Schuldenbremse, die ja im Grundgesetz verankert ist? Es gibt diese Schuldenbremse, es gibt keine Investitionsklausel. Der grünen Co-Chef Robert Habeck hat ja gefordert, wir brauchen so etwas wie eine Investitionsklausel, auch im Grundgesetz, um eben Kitas, Schulen, Brücken, Breitband, Bildung überhaupt zu fördern.
Ich glaube, wenn der Konsens, der im Prinzip ja da ist, dass wir jetzt etwas tun müssen, der würde ja ausreichen zu einer Zweidrittelmehrheit, dass eben die Schuldenbremse angehoben wird auf 1% oder alternativ, wenn das nicht möglich ist, dann über den privaten Kapitalmarkt sich das Geld da zu holen. Wir haben viel zu viel Geld in dieser Welt. Ja, Billionen werden um den Erdball gepumpt, in sinnlose Finanzprodukte investiert. Wenn man das abschöpfen würde, ich rede jetzt gar nicht von der Finanztransaktionssteuer, sondern generell einfach anbietet, dass dieses Geld sinnvoll investiert wird, ich glaube, dass Deinvestment aus Öl und fossilen Energien möglich und sinnvoll ist und auf der anderen Seite es dahin fließt, wo es jetzt dringend gebraucht wird, das ist grünes Wachstum und Forschung.
In Berlin ist heute die OECD-Studie Bildung auf einen Blick 2019 vorgestellt worden. Da werden also die Bildungssysteme der 36 OECD-Länder und von 10 weiteren Ländern verglichen. Bevor wir gleich drüber sprechen, Andres Feil, der Regisseur und ich, werden wir hier mal einige Ergebnisse hören. Dagmar Pepping hat die zusammengestellt. Sie geht jeweils von Deutschland aus und vergleicht dann mit anderen Ländern.
Die Zahl der Studenten steigt kontinuierlich. Mittlerweile macht fast jeder Dritte eines Jahrgangs einen Hochschulabschluss. Trotzdem liegt Deutschland weiterhin unter dem Durchschnitt der 36 OECD-Mitgliedstaaten. Auffallend, fast 43% aller Mittel in der höchsten Bildungsstufe fließen in Forschung und Entwicklung. Nur Schweden investiert prozentual mehr. Weiterer Befund der Vergleichsstudie: Erwachsene, die ihren Abschluss an einem Gymnasium, einer Berufs- oder Abendschule gemacht haben, besitzen heute bessere Beschäftigungsaussichten als vor 10 Jahren. 84% haben einen Job. In der frühkindlichen Bildung investiert Deutschland deutlich mehr als der OECD-Durchschnitt. Ein Drittel mehr pro Kopf. Bei Vorschulkindern ist das Plus geringer. Die Kinder profitieren aber von viel kleineren Klassen als Vorschüler in anderen Staaten. Vergleichsweise viel Geld pro Kopf gibt Deutschland auch für Schüler und Azubis aus. Ein Grund, die hohen Lehrergehälter hierzulande.
Also insgesamt im Vergleich scheint Deutschland relativ gut dazustehen. Das scheinen doch relativ gute Nachrichten zu sein, oder Herr Feil?
Ja, also wenn man die Zahlen noch mal genauer anschaut, dann ist gerade im universitären Bereich ein ganz klares Defizit. Also wir geben in Deutschland 8.000 Euro pro Student und pro Jahr aus. Und das ist deutlich, also ungefähr 20% unter dem OECD-Durchschnitt. Was heißt das? Das heißt eben immer noch, dass wir zwar sehr viel mehr Studenten haben, aber die eigentliche Substanz, das heißt eben, dass dann 500 Menschen, 500 Studenten eben in einem Seminar drin sitzen und nicht 250 oder 50. Das heißt, in dieser Quantität, wenn man nur die Quantität anschaut, sieht es ganz gut aus, aber in der Qualität sind eben ganz klare Defizite. Und ich glaube, da ist noch sehr viel Nachholbedarf.
Ja, und insgesamt haben wir ja gestern auch berichtet, dass in 6 Jahren an den Grundschulen in Deutschland voraussichtlich mehr als 26.000 Lehrer fehlen werden. Da ist ja auch ein Missstand in der Bildungspolitik in Deutschland. Das hängt wohl sehr damit zusammen, dass die Bedarfe falsch ermittelt wurden, wo man sich fragt, warum werden denn die neuen Statistiken eigentlich nicht herangezogen? Es wird offenbar mit veralteten Zahlen da gerechnet. Aber wenn wir das insgesamt mal betrachten, und uns fragen, wie werden eigentlich in den Chefetagen die Nachwuchsmitarbeiter rekrutiert? Hat das dann überhaupt damit zu tun, wie Bildung funktioniert?
Also auf der einen Seite studieren sehr viel mehr. Das hat sich, also in der Tat waren es, glaube ich, vor 10 Jahren 25%, die einen Hochschulabschluss haben. Inzwischen sind es 33%. Das ist erstmal ja sehr, sehr positiv. Aber wenn man dann anschaut, wer schafft es von denen eigentlich ganz nach oben, dann kommt man auf eine ganz feste Betondecke. Also wenn man sich anschaut, die Vorstände und Aufsichtsräte der deutschen DAX-Unternehmen, da ist eine Selbstrekrutierung von 80%. Das heißt, eine Schicht wiederholt in dem Sinne, holt sich die gleichen Leute aus der gleichen Schicht für den Nachwuchs und die repräsentieren dann die neuen CEOs, die neuen Aufsichtsräte. Das heißt, ganz undurchlässig.
Aber wenn man es mit Frankreich zum Beispiel vergleicht, ist es in Deutschland immerhin noch durchlässiger.
Ich meine aber, wenn man sagt, von 5 Leuten schaffen es 4 nicht, muss man mal umgekehrt, dann ist es eine katastrophale Zahl, weil wir haben ja das Problem, dass Elite ein Schimpfwort geworden ist. Und wenn wir uns anschauen, es betrifft ja nicht nur die Wirtschaft, es betrifft auch die Politik, wo wir, ich habe 2 Zahlen, wo wir, wenn man die Bundesregierung sich 1949 anschaut, dann kommen 2 Drittel sozusagen von unten aus der in Anführungsstrichen normalen Bevölkerung und 1 Drittel aus der Einkommenselite. Und 2009 hat sich das umgekehrt. Da sind 70% kommen sozusagen aus einer Schicht, wo 10.000 Euro und mehr ohnehin schon verdient wurde. Das heißt, dieser Elitebegriff, wenn er gekoppelt ist an eine fehlende Chancengleichheit, an eine Undurchlässigkeit, gibt es ein demokratisches Problem. Man schimpft dann auf die AfD, die diesen Begriff sagen, polemisiert und sagt, die da oben, das ist ja jetzt nicht nur ein deutsches Phänomen, aber wenn man sich diese Zahlen anschaut, muss man ja leider sagen, da ist tatsächlich Beton dazwischen eingebaut.
Es gibt so eine Schicht von die da oben, die, wie Sie sagen, sich selber verstärkt.
Ja. Und das ist das Problematische an der OECD-Studie, die natürlich erstmal sagt, ja, wir machen große Fortschritte, aber wenn man sich dann im Sinne der Beteiligung, wer schafft es wirklich in die eigentlichen Machtpositionen, dann merkt man, das ist absolut closed circuit, ein geschlossener Kreis.
Heute Nacht hat das Unterhaus in London ja den Antrag zur vorgezogenen Neuwahl zum 2. Mal abgelehnt und es gab wirklich tumultartige Szenen, denn das Parlament muss jetzt in diese Zwangspause gehen, die Boris Johnson da mehr oder weniger verordnet hat. Wenn Sie das so betrachtet haben, auch als Filmemacher, aber auch als psychologisch geschulter Geist, hatten Sie das Gefühl, das hat theatrale Qualität gehabt?
Also das ist eine gigantische Inszenierung, die also eigentlich schon den Charakter einer Farce ja seit langem hat. Und wir sind ja noch mittendrin. Das heißt, die spannende Frage ist, ob das neue Kapitel jetzt ist, dass Boris Johnson sich selbst zum Märtyrer erklärt, den Willen des Volkes umzusetzen, ein Gesetz nicht umzusetzen damit, nämlich was er bedeuten würde, wenn er eben den Brexit nicht in Brüssel beantragt zu verschieben. Das wäre ein klarer Bruch, ein Gesetzesbruch.
Das Gesetz eben sagt, es soll kein No-Deal-Brexit geben.
Aber er erklärt sich ja gleichzeitig als ein Vertreter der Vernunft. Wenn man so will, auch David gegen Goliath, also Großbritannien gegen den Rest der Welt. Die Europäer sind unvernünftig, die Iren sind sowieso unvernünftig, die Remainer sind die Allerschlimmsten und er verkörpert eben den Volkeswillen. Und in dem Sinne ist das nächste Kapitel Boris Johnson der Märtyrer.
Interessante Wolte wäre das dann. Wir hören mal, was er gestern in Irland gesagt hat.
I have one message.
Ich habe heute eine klare Botschaft. Ich will einen Deal finden. Ich will einen Deal machen.
I want to get a deal.
Er will also einen Deal. Das war
das,
ja erst
das sagt er in
überraschend.
Ja. Das sagt er in Irland. Und ich bin sicher, morgen wird er bei den Brexit-Gegnern, wenn er da auftritt, wieder genau das Gegenteil sagen. Um jeden Preis. Ich lasse mich nicht an die Kette eines Gesetzes binden, wenn dieses Gesetz letztendlich Volkeswillen missachtet. Und dahinter, aus meiner Sicht, wenn wir über die Psychologie sprechen, ist er ja auch sehr raffiniert in der Strategie, letztendlich sein eigenes Auftreten. Also wenn wir über Inszenierung der Person sprechen, dann steht er ja für Unabhängigkeit, für Freiheit. Also schon, wenn er sich für jede Aufnahme nochmal durch den Kopf wuschelt, dass die Frisur wirklich eben extrem unordentlich aussieht. Mhm. Und er verkörpert damit einen Freiheitsgedanken, den er ja koppelt an die Freiheit eines Großbritanniens, was unterdrückt wurde, was in der Kette der EU lag, und wir müssen uns von dieser Kette endlich befreien. Und ich glaube deshalb, wenn man sich fragt, wie kann das sein, dass jemand, der das Parlament aushebelt, der wie ein Clown eigentlich agiert, heute das eine sagt, morgen das andere, sich in Lügen verstrickt und was kümmert mich das, was ich gestern gesagt habe, dass dieser Clown immer noch von 40% der Briten unterstützt wird.
Das gut, zeigt das sind ja, aber nur 40%.
Ja, immerhin, könnte, ich meine, das ist...
Gut, Sie sagen immerhin, aber es ist jedenfalls nicht die Mehrheit. Jetzt ist trotzdem die Frage, Sie sagen, es wird das nächste Kapitel lauten, Boris Johnson, der Märtyrer. Es könnte ja auch sein, dass er doch noch zurücktreten muss, weil es eben alles so nicht funktioniert, wie er es macht, eben auch dieses Mal dies und mal jenes zu sagen, und dass dann die Mehrheit sich doch durchsetzen, sagt, nee, wir wollen jetzt doch noch eine vernünftige Politik hier machen.
Ja, aber das Problem ist, was heißt denn vernünftige Politik? Es gibt eigentlich
einen Deal mit der EU, der sich gemeinsam sozusagen dann doch finden lässt.
Aber natürlich bedeutet das 40% der Briten vor den Kopf zu stoßen, oder sogar eigentlich waren es mal 52%, im Moment sind es noch 40%, die sagen, wir wollen um jeden Preis aus der EU raus. Das heißt, das Land wird auf alle Fälle gespalten bleiben. Das Land wird auch als mehr oder weniger wahrgenommen, dann, selbst wenn es den Brexit nicht geben sollte, als Vasall der EU. Es wird eine Zollunion geben, Großbritannien wird mehr oder weniger an der kurzen Leine der EU gehalten, so wird es wahrgenommen. Das heißt, der Schaden, der in jedem Fall auftritt, ist schon immens. Diese Demokratie in Großbritannien ist im Kern beschädigt.
Im Kern beschädigt. Und Sie sehen keinen Ausweg mehr. Auch nicht ein neues Referendum, wo sich alle, oder sagen wir mal, eine Mehrheit dann doch nochmal dafür aussprechen würden, in der EU bleiben zu wollen, wenn man nochmal sagt, gut, wir finden einen gemeinsamen Weg.
Also das wäre natürlich von allen Wegen noch der vernünftigste von mir jetzt von außen drauf geschaut, aber das Land ist trotzdem beschädigt. Mhm. Also der Glaube an die Demokratie, auch von diesen 40%, die erstmal überzeugt waren, richtig abgestimmt zu haben, und dieses Votum ist dann missachtet worden, sozusagen nachträglich mit einem neuen abgelöst worden. Aber die Grundfrage, dass man vielleicht das als Chance sieht und dieser Status von Dunkirk, wo die Briten sagen, wir sind Leiden gewohnt und wir haben uns immer, auch in den schwierigsten Situationen, im Zweiten Weltkrieg, in den Jahren danach, wir haben uns organisiert, wir haben durchgehalten. Vielleicht ist diese Kraft, die ja Großbritannien hat, auch eine Chance tatsächlich für einen neuen Beginn, dass Großbritannien sich als demokratisches Land neu aufstellt und neu erfindet.
Dann in dem Bewusstsein zu sagen, wir haben wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit durchgemacht. Wir haben unsere Leidensfähigkeit nochmal bewiesen und jetzt suchen wir einen positiven Weg daraus.
Wie kann es sein, dass Parteimitglieder, 90.000 Parteimitglieder, einen Regierungschef wählen? Das würde bei uns bedeuten, dass die CDU-Partei einen Bundeskanzler bestimmt.
Also dann wollen sie gerne das System verändern.
Ja, natürlich. Das System ist nicht mehr zeitgemäß. Das meine ich, dass diese Demokratie eine Chance hat, sich neu zu erfinden, neu aufzustellen.
Wiederholt passiert es, dass Menschen Suizid begehen. Heute ist Welttag der Suizidprävention. Es sind 800.000 Menschen, die im Jahr weltweit Suizid begehen. In Deutschland sind es 9.000 Menschen. Das sind also viele, denn so viel leben ja ungefähr in einer Kleinstadt, kann man sagen. Hier zu Gast Andres Feil, Theater- und Filmemacher. Und Sie haben, Herr Feil, ja 1995 den Film gedreht, Die Überlebenden. Da spüren Sie den Biografien nach von drei Männern, die mit Ihnen in der Schule waren. Sie haben Abitur gemacht gemeinsam und diese drei haben sich später selbst getötet. Was war damals Ihr Fazit? Ich glaube, Sie haben das Fazit gezogen, dass man eigentlich kein Recht darauf hat, sich selbst zu töten, oder?
Es war umgekehrt. Die Erfahrung war erstmal, dass dieser Freitod der drei Klassenkameraden tabuisiert war, vor allem von den Eltern. Zwei Elternpaare haben nach außen dann behauptet Herzversagen bzw. Unfall. Das heißt, die Schuld und die Scham und die Angst, öffentlich ausgegrenzt zu werden, war so groß, dass sie eben die Freiheit der eigenen Kinder, sich auf diese Weise zu verabschieden, nicht zugestanden haben, dass sie, wenn man so will, das wegretuschieren wollten. Und ich habe mir als Filmemacher gesagt, so schmerzhaft dieser Verlust auch ist, wir müssen das akzeptieren, dass sie diesen Weg gegangen sind. Und ich wollte es eben rausholen aus dieser Zone von Schuld und Tabuisierung und es einfach als Entschluss anzuerkennen. Jean-Marie hat das schöne Bild mal gebracht. Diese Entscheidung ist eine sehr einsame, immer. Sie fällt, wenn man so will, in einem dunklen Raum, wo wir Überlebenden, Nachbleibenden, kein Recht haben, im Nachhinein irgendein Licht noch anzumachen. Wir können spekulieren, aber wir werden es nie wirklich erfahren, was in diesen letzten Sekunden in einem Menschen vorgegangen ist. Und aber wir müssen es respektieren.
Respektieren. Also das heißt, man hat das Recht, haben Sie gesagt, diesen Suizid zu begehen. Aber ist es nicht auch immer eine Folge einer Krankheit, eines sehr, sehr verengten Blickes, letztlich auch einer Depression?
Ich glaube, dass es eben genau viel schwieriger ist, das zu definieren, weil es gibt Menschen, die aus einer Depression heraus sich das Leben nehmen, aber es gibt ja auch Menschen, die schwer krank sind, die einen Hirnschlag haben und einfach sagen, dieses Leben, was ich jetzt noch führen kann, ist nicht mehr mein Leben, wie ich leben will. Also die Lebensqualität ist nicht mehr da. Und wo es durchaus auch nachvollziehbar ist, so eine Entscheidung zu treffen, ich habe das bei meiner Mutter genauso erlebt, die im Alter einen Schlaganfall hatte und dann eben bat, dass wir Kinder sie in die Schweiz bringen, um da mit ihr ihr Leben zu beenden. Mhm. Und da habe ich deutlich nochmal gespürt, dass diese Grundhaltung, es erstmal zu akzeptieren, dass jeder Mensch die Freiheit hat, im persönlichen Umgang dann mit einem Menschen, der einem nahesteht und der diese Entscheidung trifft, dass eine ganz andere Sichtweise dann entsteht, nämlich ich habe zu ihr gesagt, ich bin nicht der Minister fürs Sterben, sondern der Minister fürs Leben. Das heißt, wir sollten doch erstmal schauen, dass beim Schlaganfall kann man Übungen machen, es kann sich wieder eine Besserung einstellen. Mhm. Und vielleicht ist es doch sozusagen eine nachfolgende Depression, wo man auch da nochmal ansetzen kann.
Und da haben Sie das abgelehnt?
Ich habe es abgelehnt, ja. Und das hat sie mir auch immer vorgeworfen über eine lange Zeit, dass ich sozusagen diesen existenziellen Wunsch, den ich ja selbst lange Zeit eben vehement, gerade in diesem Stuttgarter Vorort, nach außen getragen habe und sehr viele Konflikte hatte. Mhm. Also die Eltern der toten Klassenkameraden haben mit mir nie mehr gesprochen. Also
Sie das eben so öffentlich gemacht
haben. Weil ich das öffentlich gemacht habe. Ja. Ich habe sozusagen diesen Taburaum nicht akzeptiert und ich habe im Film ganz klar gemacht, die drei Klassenkameraden haben sich das Leben genommen und wir müssen damit weiterleben, mit dieser Entscheidung, so schmerzhaft sie ist. Und sie ist immer mit Schuld verbunden, immer mit der Frage, was hätte ich persönlich, gerade als Eltern, was hätte ich persönlich tun können, um diesen Schritt zu verhindern? Ich habe immer zu wenig getan als Angehöriger, immer.
Das sagt man sich, ja. Aber ich meine, auf der anderen Seite ist es eben eine sehr personale oder sehr persönliche Entscheidung. Und es kann ja sein, dass das Umfeld gar nichts tun konnte, weil dieser Sog dahin so stark war.
Ja, aber das Merkwürdige ist ja, dass ich habe das bei mir selbst auch bei den Klassenkameraden erlebt, vor allem bei einem, dass immer noch mal der Gedanke kommt, ich hätte ihn ja noch mal besuchen können. Mhm. Ich war in der Nähe, warum bin ich dann nicht hingefahren? Die Frage ist, wahrscheinlich ist es müßig, sich diese Gedanken, das zu Ende zu denken. Aber letztendlich das beißende, schmerzhafte Versagen bleibt ja. Ja, und das macht es sozusagen nochmal doppelt schwer, es zu akzeptieren. Und manchmal gibt es ja auch in Wut. Also was hast du mir, indem du mich auf die Weise verlassen hast, angetan, und mir gar nicht die Chance gegeben hast, noch einzugreifen, was hast du mir damit angetan? Mhm. Das ist ja eine ganz komplexe
Aber wenn ich Sie recht verstehe, darf man die Frage eigentlich so zwar stellen, aber letztendlich in letzter Konsequenz auch wieder nicht, weil man es eben akzeptieren muss. Also ich meine, man darf trotzdem mit dem Vorwurf arbeiten und sich daran reiben, aber letztlich muss man es akzeptieren. Es ist so passiert und es war eine Entscheidung, krankheitsbedingt oder nicht, die gefallen ist und die ich respektieren muss.
Ja, meine eigene Zerrissenheit zwischen diesen beiden Haltungen zeigt ja, es geht immer nur um den Einzelfall. Also ein Ringen um diese beiden Prinzipien, das auf der einen Seite prinzipiell anzuerkennen und trotzdem um jeden Menschen zu kämpfen. Dieses Anerkennen würde ja bedeuten, es könnte auch in der Indifferenz umkippen. Also das nach dem Motto, das ist die Freiheit des anderen, sich das Leben zu nehmen, also muss ich das akzeptieren. Ich glaube, wichtig ist, um jeden Menschen in jeder Situation zu kämpfen, dass er von dieser Entscheidung Abstand nimmt.
Ja, und das sagt auch die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie heute eben an diesem Tag, Welttag der Suizidprävention. Wir brauchen eine Kultur der Achtung und eine bedarfsgerechte Unterstützung körperlich und seelisch erkrankter Menschen, gerade auch im fortgeschrittenen Lebensalter.
Also das ist, glaube ich, ganz wesentlich, dass es eben nicht aus dem Nichts herauskommt. Wenn man sich Suizidgeschichten genauer anschaut, dann gibt es immer sehr viele, also sozusagen ein Bündel an Motiven. Und da kann man natürlich immer wieder auch ansetzen, die richtigen Fragen stellen, nachhaken und nicht Angst haben vor den Tabus, die damit verbunden sind, sondern offen in die Auseinandersetzung reingehen, es offen zu benennen und klar zu machen, auch demjenigen, der diese Entscheidung trifft oder treffen will, was er anderen Menschen damit antut. Ich glaube, das ist ganz wesentlich, wenn man deutlich macht, es ist nicht nur eine Entscheidung für dich, sondern du hinterlässt mit dieser Entscheidung einen Krater. Du zerstörst Menschen, die weiterleben. Dann produziert man natürlich ganz bewusst, man arbeitet mit einem Schuldgefühl, aber dieses Schuldgefühl kann ja manchmal auch zur Einsicht führen.
Die künftige Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat eben die Mitglieder ihres Brüsseler Kabinetts vorgestellt, auch die Zuständigkeiten. 13 Kommissarinnen und 14 Kommissare sind's. Hier zu Gast in dieser Stunde der Filmemacher Andres Feil. Das schon mal, dass es sozusagen fast paritätisch ist zwischen Männern und Frauen. Gefällt Ihnen das?
Ist auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorne. Ich glaube, vorher war das Verhältnis 9, waren nur 9 weibliche Kommissarinnen dabei. Und das ist eine deutliche Steigerung. Und
das hat Ursula von der Leyen ja auch angekündigt.
Dass die spannende Frage ist natürlich jetzt darüber hinaus, die jetzt benannt sind, für welche Politik stehen die ein? Ja, genau. Das eine ist die fast paritätische Besetzung. Und wir sind ja jetzt vor allem bei der Agrarpolitik stehen wir vor ganz großen Herausforderungen, Klima, Umweltschutz auch. Gentiloni ist für Migration, glaube ich, berufen, Vestager für Digitales und das sind die eigentlichen Herausforderungen.
Das sind die Herausforderungen. Uns zugeschaltet aus Brüssel ist jetzt meine Kollegin Bettina Klein. Frau Klein, die Namen, die jetzt Herr Feil schon genannt hat, sind die dann auch tatsächlich von Ursula von der Leyen vorhin genannt worden?
Ja, teilweise haben die Namen ja schon festgestanden, teilweise kursierten die Namen bereits seit vergangener Woche. Ich darf noch kurz korrigieren, Paolo Gentiloni ist nicht für Migration vorgesehen, sondern für Wirtschaft. Ein Sozialdemokrat, das hat hier auch sozusagen einige Fragen schon im vollbesetzten Presseraum hier in der Europäischen Kommission hervorgerufen. Also die Struktur wird sich ein wenig verändern. Sie wird 3 Executive Vice Presidents haben, das heißt 3 Kommissare, die sie direkt vertreten und die für ihre 3 Kernthemen verantwortlich sein werden. Herr Feil hat schon angedeutet, Franz Timmermans für die Klimapolitik, Margarete Vestager für Digitales und Valdis Dombrovskis für Wirtschaft und eine Wirtschaft, die für die Menschen funktioniert. Und gleichzeitig werden diese 3 aber auch eigene Portfolios als eigenständige Kommissare bekommen. Da brauchen wir jetzt noch ein bisschen, um uns da durchzufinden, würde ich sagen. Seit einer Dreiviertelstunde stellt sie hier die neuen Namen und die neuen Portfolios vor.
Naja, es sind ja auch einige Personen tatsächlich. Herr Feil hat eben gefragt, wie viele Frauen waren in der jetzt gerade noch tagenden Kommission? 9?
Ja, 9. Ich glaube, die Zahl stimmt. Und mit ihr sind es 13 Frauen. Immerhin, die Kommissionspräsidentin wird auch eine Frau sein. Das gleicht dieses 48% so ein bisschen aus.
Aber insgesamt ist die Stimmung so, dass man sagt, gut, da wird tatsächlich Zukunft gewagt?
Ja, alle sind sehr gespannt, wenn ich die Stimmung da richtig deute. Wir berichten hier aus unserem Studio, um für die Mittagssendung quasi auch live zur Verfügung zu stehen. Es ist so, dass ja auch schon Listen grassierten mit Zuständigkeiten, mit Ressortverteilungen. Und davon hat sich jetzt wenig in der tatsächlichen Verteilung eigentlich wiedergefunden. So ein paar Namen waren schon klar, auch dass zum Beispiel der irische Kommissar Phil Hogan für Handel zuständig sein wird. Sehr interessant, denn Irland wird eine nicht geringe Rolle spielen, jetzt wenn es um Brexit und die zukünftigen Verhandlungen mit Großbritannien spielt. Aber vieles ist neu. Ich muss gestehen, manches, was ich vorher gelesen hatte, was jetzt nicht bestätigt wurde, erschien mir einleuchtender. Aber es ist auch interessant, zum Beispiel, welche Posten halt nach Osteuropa gehen. Und ein Name mit Ressort, was schon kolportiert wurde, stimmt jetzt auch so. Vera Jourova, die ja auch bisher der Kommission angehört hat, die ehemalige Justizkommissarin oder bisherige Justizkommissarin, wird für Rechtsstaatlichkeit zuständig sein. Das heißt jetzt Werte und Transparenz. Das heißt, man nimmt also gezielt auch eine Politik Politikerin aus den vier Visegrad-Staaten und beauftragt sie damit für Rechtsstaatlichkeit
zu kursierten zustimmen. Doch auch mehrere Namen, gegen die gleichzeitig Verfahren wegen, ich glaube, Bestechlichkeit, Korruption laufen. Sind diese vier Namen jetzt vom Tisch? Sind die ausgetauscht worden?
Nein, Janusz Wojciechowski ist vor allen Dingen ein Name, der polnische Kandidat, gegen den, das ist ja auch kürzlich erst rausgekommen, die EU-Betrugsbehörde OLAF ermittelt. Er war ja Europaparlamentarier, war bis zuletzt Mitglied des Europäischen Rechnungshofes. Da geht es um Spesenabrechnungen, Reiseabrechnungen, die nicht korrekt waren. Also er steht auf der Liste, er soll das Ressort Landwirtschaft bekommen. Und es war von Anfang an klar, dass sich an seinem Namen die meisten Fragezeichen knüpfen. Und das wird jetzt noch eine wichtige Rolle spielen während der Anhörungen. Ebenso der ungarische Kandidat, der zuständig sein wird für Nachbarschaft und Erweiterung. Auch interessant, man gibt einem relativ jungen EU-Mitgliedstaat dieses Portfolio. Aber an diesen beiden Namen wird sich jetzt vor allen Dingen, aber nicht nur an denen, eine Menge Kritik entzünden, denke ich.
Danke nach Brüssel, danke an Bettina Klein. Andres Weil war hier zu Gast in dieser Stunde, die sich jetzt dem Ende schon zuneigt. Und was haben Sie vor? Sie reisen nach Korea, haben Sie mir eben gesagt.
Ich fahre mit einem Theaterstück hier vom Deutschen Theater, Let Them Eat Money, nach Korea auf Gastspielreise. Mhm. Und das interessiert uns natürlich ganz besonders, wie dieses Stück, was in die Zukunft geht, wenn man so will, die Zukunft der nächsten 10 Jahre verdichtet auf Szenarien von Ökonomie, Klima und daraus eine Geschichte entwickelt hat, wie da die Koreaner darauf reagieren werden.
Aber die haben Interesse eben daran, genau dieses Stück dort zu sehen.
Die sind sehr, sehr offen für nicht nur deutsches Theater, sondern überhaupt auch deutsche Filme. Ein ganz begeistertes, tolles Publikum, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Und die müssen natürlich immer ganz viel nach oben starren, weil dann die Übertitel sind. Aber wir sind natürlich sehr, sehr offen für die Gespräche danach. Es ist ja immer eine Chance, auch über ein anderes Land was zu erfahren, was ja, wenn man so will, immer noch im Kriegszustand ist mit Nordkorea. Es gibt nur einen Waffenstillstand. Und dieses geteilte Land hat einen beispiellosen Wirtschaftsaufschwung erlebt. Also insofern auch die Frage von Verteilungsgerechtigkeit. Was kommt wo an? Wir thematisieren das bedingungslose Grundeinkommen. Also Anlass für sehr viele Debatten. Und wir sind sehr aufgeregt und gespannt.
Da bin ich gespannt, wenn Sie wiederkommen. Da werden Sie uns bestimmt davon erzählen. Danke aber jetzt für diese heutige Stunde.